das ist für einige Devotees in der Congregation leichter ist, heute hierher zu kommen, haben wir es auf heute vorverlegt. Nur in der spirituellen Welt oder in der transzendentalen Welt kann man es mit den Zeiten nicht so eng und so begrenzt sehen. Lord Balarams Erscheinungstag kann also ruhig heute gefeiert werden, denn das ist eine Transzendenz, danke. Ich möchte jetzt jedoch, bevor wir anfangen, ein bisschen darüber zu sprechen, sehen, Hare Krishna. Vater und Tochter, gut vereint. Welcome. Ich möchte noch sehen, wie wir es mit der Übersetzung machen. Ich glaube, dass Krishna Priya, du wohl am ehesten dafür in Frage kommst. Vridavanye Krishna Priya. Wir haben schon heute Morgen ein wenig in unserem Golokadam-Projekt über Krishnas Erscheinungstag gesprochen. Jetzt mache ich es das zweite Mal. Ich sehe auch, dass die Devotees von heute Morgen, die heute Morgen da waren, auch nochmal gekommen sind. Ich werde natürlich bemüht sein, jetzt etwas Neues, neue Informationen zu geben. Ich habe da eine Idee bekommen. Zunächst einmal, wer von euch weiß, wer Lord Balaram ist? Ich glaube, wir werden Bhagavad Dharma Prabhu als erstes die Chance geben, diese Frage zu beantworten.
Ja, Lord Balaram ist der ältere Bruder von Krishna und der erste erweiterte
Bruder. Balaram ist der ältere Bruder von Krishna, sagt Bhagavad Dharma Prabhu, und auch die erste Erweiterung von Krishna. Krishna erweitert sich in viele, viele Formen, um verschiedene Zwecke auszufüllen oder verschiedene Ziele zu erreichen. Im Nektar, sagen wir mal, in der Brahma Sangita wird das Beispiel einer Kerze gegeben, von der viele Kerzen entfacht werden. Das sind alles Kerzenflammen, die genauso wie die ursprüngliche Flamme brennen, aber eben nicht die ursprüngliche sind, sondern die darauffolgende Kerze. So ist auch Lord Balaram als eine Erweiterung von Krishna genauso machtvoll wie Krishna selber. Er wird deswegen ebenfalls mit Bhagavan angesprochen oder der höchsten Persönlichkeit Gottes. Doch es besteht zur gleichen Zeit ein Unterschied in dieser Erweiterung. Von Lord Balaram, der ersten Erweiterung Krishnas, gehen weitere Erweiterungen hervor, die dann in der weiten spirituellen Welt, im Königreich Gottes, sind. Und eine von diesen Erweiterungen gehen dann auch noch weitere Erweiterungen hervor. Also es wird jetzt ziemlich weit. Von Formen, die in der materiellen Welt erscheinen und die materielle Welt aus sich hervorgehen lassen. Wir können also leicht sagen, dass von Lord Balaram alle anderen Erweiterungen kommen, auch die Erweiterung Mahavishnus, die diese gesamte materielle Welt produziert, einfach nur durch das Ausatmen. In den Gebeten der personifizierten Veden wird dieses doch sehr erstaunliche Phänomen Schöpfen durch Ausatmen mit einem interessanten Beispiel belegt, was ich euch gerne weitergeben möchte. Wenn ein Mensch unter Wasser kommt und dort ausatmet, gehen aus seinem Atem verschiedene Blasen hervor, manchmal sogar in einer recht schnellen und heftigen Art und Weise macht es dann. Und diese Blasen verteilen sich dann unter Wasser. Genauso kommen auch durch das Ausatmen von Lord Balaram oder besser von einer Erweiterung von Lord Balarams diese gesamten materiellen Universen zustande, von denen eines das unsrige ist. Wie wir hören, ein recht unbedeutendes und kleines Universum sogar im Vergleich zu all den anderen. Nun, Balarams Erscheinung ist höchst wundersam und höchst erstaunlich. Ich glaube, das haben wir inzwischen schon vermutet. Ich möchte euch gerne aus Rupa Goswamis Werk Radha Krishna Ganudesha Dipika etwas vorlesen, sodass wir ein kleines Verständnis haben, wie wir uns Lord Balaram überhaupt vorstellen können. Dieses Werk wirft Licht auf die verschiedenen transzendentalen Erweiterungen Krishnas und die transzendentalen Gefährten Sri Krishnas und ist deswegen als eine Art Leuchte bekannt, als eine Leuchte, die eben die spirituelle Wirklichkeit erleuchtet. Nicht? Genauso wie wir manchmal, wenn es dunkel ist, ich habe es jetzt gefunden, nicht genau das sehen können, was direkt vor uns ist und ein Licht brauchen, so kann auch dieses heilige Werk uns als Licht dienen, um ein klares Verständnis, ein erhelltes Verständnis von Lord Balaram zu geben. Ich lese einfach mal direkt aus dem Originaltext vor. Der machtvolle Balaram, machtvoll, weil eben alle anderen Erweiterungen von ihm ausgehen, ist 16 Jahre alt. Er hat den Glanz der Jugend und eine Hautfarbe so weiß wie ein Kristall. Nicht? Da können wir uns mal auf die Mantarbitte orientieren. Da sehen wir Krishna und daneben Balaram auf der nicht auf der höchsten Stufe, da sind unsere Tempel-Detis, aber auf der zweithöchsten Stufe, da sind unsere Gast-Detis sozusagen gegenwärtig. Und wir sehen Balaram auf der linken Seite mit einer Ausstrahlung, so wie ein Kristall. Seht ihr? Ist ein bisschen weit weg, ne? Aber man kann ja nachher gleich dichter rangehen und es dann noch deutlicher sehen. Balaram trägt blaue Gewänder und eine Girlande aus Waldblumen. Balarams wunderschönes Haar ist in einem Knoten oben zusammengebunden und er hat wunderschöne leuchtende Ohrringe an seinen Ohren. Sri Balarams Hals ist mit Blumen dekoriert und auch mit Juwelen, die auf Schnüren aufgezogen sind. Er hat Armreifen und sehr starke Arme. Balarams Füße haben nochmals Fußreifen und er muss verstanden werden als Krishnas liebster Freund. Balaram ist ein Reservoir von Nektar, der sich in seinen transzendentalen Spielen manifestiert. Nun, ich möchte heute euch eines dieser transzendentalen Spiele von Lord Balaram erzählen, also Balaram Katha, ein Spiel, was uns ganz besonders berührt und betrifft und ein Lila, will ich mal sagen, im Sanskrit, was eine tiefe Bedeutung hat für unser Leben, indem es uns aus dem Bereich der Unwissenheit heraus hebt. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, ist Krishna die Ursache von allem, was wir hier in dieser materiellen Welt finden. Zur gleichen Zeit jedoch ist Krishna für unsere Wahrnehmung bedeckt. Wir haben es vorher abgesprochen, sie hat eben ein Beispiel gegeben. Sie ist in diesem Raum, aber dadurch, dass sie eben ganz kurz vom Schlaf bedeckt ist, ihr habt unglücklicherweise nicht hingesehen. Hier ist ein anderes Beispiel. Seht ihr da? Da an der Seite. Ne? Sie ist in diesem Raum. Nein, continue. Ja. Sie ist in diesem Raum, aber weil sie für eine gewisse Zeit vom Schlaf bedeckt ist, kann sie nicht wahrnehmen, was in diesem Raum geschieht. Ich glaube, wir alle können es nachempfinden, weil wir schon oft geschlafen haben. Wir sind in einem Raum, Alles Mögliche geschieht, Bilder sind in dem Raum, aber wir haben keine Vorstellung davon, weil wir für kurze Zeit von Unwissenheit überwältigt sind. So ist es auch mit uns in der materiellen Welt. Wenn wir die spirituelle Welt verlassen und in diese materielle Welt hineinkommen, werden wir bedeckt von Avidya, von Unwissenheit, die unser wahres Wissen bedeckt. Sodass wir nicht mehr einen direkten Zugang und eine direkte Erfahrung von Shri Krishna haben. In den Yoga-Sutras von Patanjali, die oft von Srila Prabhupada zitiert werden, also dieser eine Text, der oft zitiert wird, wird das sehr schön erklärt, wie die Bedeckung der Unwissenheit die ursprüngliche Bedeckung für die Seele ist. Es heißt, dass wir zunächst einmal von Unwissenheit bedeckt sind. Wir sind zunächst einmal von Unwissenheit bedeckt. Und daraus ergibt sich dann die nächste Bedeckung, das falsche Ego, die falsche Identität. Wir nehmen eine falsche Vorstellung an von uns und denken, wir sind jemand, der wir eigentlich nicht sind. Also Avidya, die Bedeckung der Unwissenheit, wie bei einem Schläfer, der von Schlaf bedeckt wird, und dann als nächstes wird in unserem Geist eine falsche Identität von uns produziert. Genauso wie ein Schlafer, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, Vishwanandini, als du eingeschlafen bist, hast du vielleicht irgendwelche Illusionen gesehen im Geiste? Noch nicht, es war noch nicht so weit. Es ist noch nicht geglückt. Wenn man wirklich einschläft, fängt man an, eine Traumidentität anzunehmen. Und man sieht sich zum Beispiel als jemand, der in einem Dschungel in Indien auf einer Dschungelfahrt ist. So ist es auch, wenn wir in die materielle Welt hineinkommen. Wir werden bedeckt von Avidya, Unwissenheit, und die sofortige Wirkung ist, dass wir eine falsche Identität annehmen. Das, im Jugoslawischen sagt man, lajenen ja, das heißt das Lügen-Ich. Das Lügen-Ich. Das ist die zweite Wirkung. Dann kommen aus dieser Wirkung andere Verstrickungen. Es wird ein bisschen kompliziert und ich möchte deswegen nicht so im Detail darauf eingehen, weil es vielleicht dann zu viel zum Erinnern ist. Auf alle Fälle, so viel können wir sicher annehmen. Wenn wir in die materielle Welt kommen, in die Bedeckung der Unwissenheit hinein, die uns dazu zwingt, eine falsche Identität und ein falsches Verständnis von uns anzugeben. Und diese Unwissenheit ist sehr, sehr schwer nur zu durchbrechen. Selbst für jemanden, der im spirituellen Leben anfängt, mit der spirituellen Praxis, es ist sehr, sehr schwer, aus dieser Unwissenheit, die schon für viele Leben uns bedeckt, hervorzukommen. Vielleicht, man sieht es manchmal, wenn man die Devotees in einem Tempel besucht und in ihre Augen schaut. Zum Teil sieht man, dass die Augen nicht, dass es nicht ein heller Glanz ist. Sie sind nicht ganz frei von der Auswirkung der Unwissenheit und des falschen Egos. Selbst in einem Ashram, in einem spirituellen Tempel, ist es manchmal schwierig, frei zu werden von Unwissenheit. Ganz zu schweigen dann von einem Ort, der nicht der spirituellen Entwicklung und Förderung entwickelt ist. Es ist fast unvermeidlich für die bedingte Seele, diesen lähmenden Einfluss der Unwissenheit zu überwinden. Eine gute Prüfung, die wir machen können, um herauszufinden, ob wir vielleicht auch von Unwissenheit überwältigt sind, ist uns zu fragen, ob wir einen Geschmack haben am spirituellen Thema. Man nennt das Ruchi. Ist unser Ruchi da, unser Geschmack da? Wenn wir beim spirituellen Thema wenig Geschmack empfinden, wenn uns Krishna Katha mit einer gewissen Unruhe erfüllt, wenn wir beim Singen der heiligen Namen sehr abgelenkt sind, müssen wir zur Schlussfolgerung kommen, dass auch wir noch von Unwissenheit, von Avidya bedeckt sind. Dass Rupa Goswami sagt, für jemanden, der von Unwissenheit bedeckt ist, ist es sehr, sehr schwierig, einen Geschmack an Krishna zu empfinden. Und er gibt das Beispiel von einem Gelbsuchtkranken oder einer Gelbsuchtkranken. Wenn man von dieser fürchterlichen Krankheit überdeckt ist, schmeckt alles, was sonst normalerweise süß ist, bitter. Ich weiß es nicht, ob bittere Sachen süß schmecken, aber das, was süß ist, schmeckt bitter. Ein Gelbsuchtkranker wird zur gleichen Zeit ermutigt, viele Süßigkeiten zu sich zu nehmen. Also das ist die Krankheit für diejenigen, die Süßigkeiten gerne essen und nicht krank und dann leider krank werden. Nicht? Hier gibt es die Umkehrung. Wenn du Gelbsucht hast, kannst du Süßigkeiten essen und gesund werden. Man muss sehr viel Süßigkeiten nehmen, obwohl das total bitter schmeckt, aufgrund des Einflusses dieser Krankheit. Und dann irgendwann wird man gesund. Ich weiß zum Beispiel, dass Jellera vom Arzt nicht erlaubt ist, Süßigkeiten zu essen. Nicht, weil sie sonst krank wird. Nicht? Aber wenn sie Gelbsucht krank wäre, theoretisch, dann müsstest du säckeweise Süßigkeiten essen, um wieder gesund zu werden. So, aber wie gesagt, der Gelbsuchtkranke wird diese Süßigkeit als völlig bitter empfinden. So ist es auch mit jemandem, der von der Gelbsucht der Avidya oder Unwissenheit bedeckt ist. Er ist da nicht in der Lage, das spirituelle Leben als süß zu empfinden. Es schmeckt ihm bitter. Ah, nein, danke. Schnell, nicht, hoffentlich ist bald vorbei. Nein, ich bin nicht interessiert. Wir treffen diese Leute auf der Straße und sagen, komm zu einem Besuch im Tempel. Tempel, nein, es gibt eine wichtige Fernsehshow zu dieser Zeit. Aber abends wirst du doch Zeit haben. Nein, abends ist Sex dran. Da habe ich mehr Geschmack dran. Nicht? Und so wird ein Mensch, der, sagen wir mal, von der Gelbsucht der Unwissenheit bedeckt ist, kaum Geschmack finden können am heiligen Namen Krishnas, an der Gemeinschaft von Devotees und so weiter. Sie kommt ihm eng vor und er fühlt sich unwohl oder einfach krank. So, dieser Erscheinungstag von Lord Balaram, den wir heute feiern und morgen vielleicht auch noch ein bisschen weiter feiern werden, ist ein wichtiger Tag für uns, denn Lord Balaram weitert sich in eine ganz besondere Erscheinungsform, die uns hilft, diese Unwissenheit des materiellen Daseins, die sich in einer groben Geschmacksverfehlung äußert, aufzulösen. In Vrindavan hat Krishna einmal ein Lila, also hat Balaram das Lila, ein Lila ausgeführt, wo er die Repräsentation aller Unwissenheit getötet hat. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, dass es war 1900, Jahre gehen so schnell vorbei, 1990, 91, 92, in dem Dreh, wo wir in Vrindavan die Vrajmandal Parikram gemacht haben, das heißt, wir sind zusammen mit ungefähr 110 Devotees werden es gewesen sein, plus minus, durch all die heiligen Orte gegangen, die mit Krishna und auch Balarams transzendentalen Lilas verbunden waren. Und wir kamen dann zu einem Ort, dem Talavan. Dieser Ort soll einst mit wunderschönen Talabäumen bewachsen waren. Als wir ankamen, gab es nur 3 oder 4 von diesen Talabäumen. Das sind so wie Palmen, die ganz hoch in, also wirklich sehr hoch sind. Auffallend große Palmen sind es. Und die wuchsen dort, da war ein kleiner Tempel, so weiß getüncht, der in einem See war, also war von Wasser umgeben, also malerisch schön. Und an diesem Ort haben wir uns dann zusammen versammelt und einen Gast empfangen, unser Sannyasi-Prediger, Bhakti Charu Maharaj, der uns erzählt hat, was sich an diesem Ort vor 5000 Jahren zugetragen hat. Und ich möchte euch heute das, was er damals gesagt hat, wiedergeben, wiedererzählen, auf eine interessante Art und Weise, weil ihr merken werdet, während ich die Geschichte erzähle, dass Lord Balaram, der ältere Bruder von Krishna, wie wir vorhin gehört haben, und die erste Erweiterung Krishnas, total diese Unwissenheit, die uns so lange bedeckt hat, angreift, wenn man bei ihm Zuflucht sucht. So, wo dieser Tempel stand, waren einst viele Thalerbäume, Palmbäume, die alle diese wunderschönen Thalerfrüchte hatten. Diese Früchte schmeckten wunderbar und also eine Thalerfrucht ist so schön, dass man einfach, was gibt es hier für Früchte, die sehr schön waren? Pfirsiche vielleicht. Aber Pfirsiche werden bei Weitem übertroffen durch den Geschmack dieser Thalerfrüchte. Auch man schmeckt noch gut. Chandika. Erdbeeren zum Beispiel. Erdbeeren haben keine Chance gegen einen Thalerbaum. Frucht, es schmeckt so wie ein Fruchtcocktail, also alles ist drin und mehr. So, die Freunde von Krishna spielten eins in der Nähe dieses Thalerwaldes, aber es heißt, und sie hatten Hunger und wollten die Früchte genießen, die dort wuchsen. Eigentlich nicht für sich, sondern sie wollten, dass Krishna und Balaram diese Früchte erhassen und die dann später auch das Mahaprasada zu sich nahmen. Aber es gab in diesem Wald ein Riesenproblem. In diesem Wald lebte ein gewaltiger Dämon, der die Form eines Esels angenommen hatte. Denuk. Denuk heißt Esel. Denukasura, der Eselsdämon sozusagen. Und zwar lebte der nicht dort alleine, sondern mit vielen Freunden. Der Wald war bedeckt von der von dem Kot, was die da ließen. Nicht? Sie lagen meistens in dem Kot drin, wie Esel es tut, und waren also träge und schliefen meistens. Aber wenn nur irgendjemand in den Wald kam, und sei es nur ein Vogel, um von den Thalerfrüchten zu genießen, standen die auf und töteten das Lebewesen sofort. Ja, diese Dämonen waren nicht einfach nur gewöhnliche Esel, die da so wie auf einer Sommerweide stehen, sondern sie konnten jede beliebige Form annehmen. Denukasura insbesondere konnte jeden Widersacher erledigen, denn er nahm manchmal eine Form an, wo er Hörner hatte, wie ein richtiger Devil. Hörner nach oben und Zähne nach unten. Das ist so das äußere Erscheinungsbild. So, Krishna und Balaram spielten in der Nähe und ihre Krishna verherrlichte am Anfang dieser verherrlichte sehr schön den Balaram. Er sagte, die Gräser von Vrindavan werden gesegnet, weil du über sie hinweg gehst. Die Bäume und die Sprösslinge werden von deinen Zehennägeln gesegnet. Die Flüsse, Berge und Vögel und Tiere werden gesegnet, Balaram, nur dass du durch sie über sie hinweg schaust. Denn du bist die höchste Persönlichkeit Gottes geworden. So pries Krishna Balaram. Krishna verherrlichte hier seinen älteren Bruder Balaram. Und das hat einen Grund, weil Balaram in kürzester Zeit ein unglaubliches Lila entfaltete. Balaram wurde dann müde. Und er sagte, ich bin so müde. Krishna sagte, leg dich hier hin. Und fing an, die Beine seines Bruders zu massieren. War müde geworden. Nicht? Und nach einiger Zeit nun setzten sich alle Kuhherden jungen nieder und sagten, Krishna, jetzt bist du doch auch müde. Komm, leg dich hin. Unsere Schöße sind deine Kopfkissen. Ist dein Kopfkissen. Da waren sehr viele Kuhherdenjungen, die alle wollten, dass Krishna sich bei ihnen ausruhte. Und da Krishna Akila Rasamrita Murti ist, das heißt die Form, die all die Wünsche seiner Devotees nach einer Beziehung erfüllen können, erweiterte er sich plötzlich in so viele Krishnas, wie Kuhherdenjungen da waren, sodass sie sich alle auf ihn niederlegen konnten, auf seinen
so dass Krishna sich auf die Schöße der Kuhhirten niederlegen konnten, die dann in großer transzendentaler Freude Krishna auf diese Weise dienten. Da gingen sie weiter und manchmal hielten sich Krishna und Balaram an den Händen, verherrlichten die Gegend, wie soll ich mich ausdrücken, die Gegend von Vrindavan und kamen zu Yamuna und rochen dort plötzlich den Geruch der Talerfrüchte. Und sie rochen diesen wunderschönen Geruch und da fing schon die Kuhhirten Junge an und sagten, Krishna und Balaram, wir wollen diese Talerfrüchte genießen. Könnt ihr das nicht irgendwie ermöglichen? Denn dort herrscht ein fürchterlicher Dämon, den du kannst suchen. Und sie lachten und klatschten die Hände. Krishna und Balaram schauten ihre Freunde an und sagten, ja, da ist ein gewaltiger Dämon. Ich weiß nicht, ob wir uns da reinwagen sollten in diesen Wald. Dieser Dämon kann uns gefährlich werden und uns töten. Aber dann sagten die Kuhhirten Jungen, ihr seid die ursprünglichen Herren der Schöpfung. Von euch geht alles aus. Was kann so ein unbedeutender Dämon ausrichten? Er ist wie eine Fliege gegen ein Feuer. Er wird sein Ende finden, wenn er euch zu nahe kommt. So, daraufhin gingen also Krishna und Balaram, indem sie auf ihre Kuhhirtenjungen dichten in den Wald hinein. Und Balaram nahm sofort einen dieser gewaltigen Palmen und fing an daran zu schüttern. Und er schüttelte so fest, dass die ganze Erde, in dem der Baum seine Wurzel hineingelegt hatte, ebenfalls anfing zu schüttern. Denukasura nahm zu der Zeit gerade mal wieder eine Rast. Er schlief und schlief und schlief. Und plötzlich wurde er unsanft aus der Rast hervorgerüttelt. Er wurde sehr, sehr wütend. Wer wagt es, zu dieser Rastzeit, meiner heiligen Raststunde, in den Wald zu kommen und dann noch die Erde zum Beben zu bringen. Und so nahm er sofort nahm er sich hoch, schüttelte seinen Kopf und machte ein fürchterliches Geräusch, was sich so anhörte. Diejenigen, die jetzt noch schlafen, rauskommen können aus dem Schlaf. Jetzt wird es wirklich heavy. Daraufhin galoppierte er los und man hörte Krishna Balaram, hörte, wie bei jedem Schritt, den der Dämon auf den Boden machte, die Erde schüttelte. Er kam an und als er Krishna und Balaram sah, griff er sofort Krishna an. Mit einem tödlichen Wucht rannte er auf ihn zu und als er auf Balaram, auf Krishna zukam, sprang Balaram dazwischen. Er nahm ihn in seine Hand. Er, der eigentlich dieses ganze Universum aus sich hervorkommen sah, warf ihn für eine Strecke von 8 Meilen, das sind ungefähr eine Meile, ist 1,6 Kilometer, also fast 13 Kilometer, ne? Ja, also sehr weit, 8 Meilen, 13 Kilometer würde ich so schätzen mal, nicht? Und warf ihn weit, das ist ganz schön weit, das wäre bis nach Zuppenhausen. Weiter. Zuppenhausen ist nur 5 Kilometer. Und du weißt mal, wohnt es, glaube ich, mal da so lange? Zuppenhausen? 5 Kilometer von hier?
Du meinst Ziegelhausen.
Ziegelhausen, ja. Also 13 Kilometer ist ganz schön weit. Devakasura dachte, was ist jetzt los, als er aufwachte, als er zu sich kam. Ich bin hier wie ein Ball durch die Luft geworfen worden von einer Kraft, die ich nicht einschätzen kann. Diese Kraft kann unmöglich von diesem kleinen Kugeljungen ausgegangen sein. Wurde war jetzt richtig wach, er war vorher ein bisschen dröselig und beschloss, den Eindringlingen, wer immer sie sein mussten, sofort das Ding herauszumachen. Und griff dann wieder an, und ich möchte hier eine lange Kampfszene abkürzen. Schließlich am Ende nahm Balaram den Dämon einfach an seinen Vorderfüßen und wirbelte ihn herum. Und während er Balaram in die Augen schaute, weil er wirklich so im Kreise gedreht wurde, der Dämon schaute auf Balaram, wusste überhaupt nicht, außer nur, dass hier mein grausamer Tod gekommen ist, schaute Balaram ihm in die Augen und dann ließ er ihn los und er schoss wieder sehr, sehr hoch, kam in die höchsten, in den Gipfel der höchsten Talabaumes hinein, also des höchsten Talabaumes, riss den Baum um und riss dann viele andere Bäume im Fallen mit um, wie Dominosteine, die von jemandem angekickt wurden. So wurden viele Talabäume umgeworfen, was sehr gut war, weil auf diese Weise die Früchte auf den Boden kamen. Eine volle Ernte, sozusagen. Das war völlig beabsichtigt von Lord Balaram. Als der Dämon dann schließlich das hinfiel von dieser unglaublichen Wucht bombardiert, gab er seine Lebenskraft auf und starb auf dem Boden von Vrindavan. Das ist das Lila von Balarams, wie Balaram Denukasura getötet hat. Denukasura, möchte ich noch einmal sagen, repräsentiert die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die uns seit unvordenklichen Zeiten bedeckt hat und die sehr, sehr machtvoll ist. Die materielle Energie, wie ich sage, besteht aus den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Und eine dieser machtvollen Erscheinungsweisen, und die bildet, wie gesagt, die Grundlage für alle anderen materiellen Schöpfungen, ist eben diese Avidya. Diese Unwissenheit oder diese materielle Natur bedeckt sozusagen unsere Sicht, sodass wir nicht Krishna sehen können. Genau wie ein Tuch, was von verschiedenen Fäden, durch verschiedene Fäden gewebt ist, so ist auch die materielle Energie, die durch die drei Erscheinungsweisen der Natur bestimmt ist, eine bedeckende Kraft, die einfach uns total trägt. Aber Maya, die materielle Energie, hat noch eine andere Wirkung. Nicht nur eine Avaranatmika, eine verhüllende oder bedeckende Kraft, sondern, das haben wir gestern Abend in Goloka da behandelt, auch eine Prakshepatmika-Kraft, eine Kraft, die uns wegbringt, wegschleudert. Wir haben gestern das Beispiel vom Kirmes gebraucht. Im Kirmes gibt es diese Freudenräder, so nennt man die. Da geht man rauf und die beschleunigen sich dann langsam. Man sollte versuchen, dem Zentrum nahe zu bleiben, aber wenn es natürlich schneller und schneller wird, ist das unmöglich und man wird an die Seite dieser Freudenrades gedrückt. Ist man flach wie ein Chapati da an der Seite ist. So ist es auch oder im Deutschen wie ein Pfannkuchen. So ist es auch durch die wegschleudernde Kraft, diese unwissende Kraft, werden wir weggebracht vom Zentrum, vom Krishna. Die materielle Natur bedeckt uns zunächst einmal mit Unwissenheit und nachdem das geschehen ist, kommt die starke Erscheinungsweise der Leidenschaft, die starken Wünschen sich äußern, sodass wir weggebracht werden vom Zentrum. In unserem spirituellen Leben, wenn wir sagen, wir kommen wieder unter den Einfluss von Maya, von Unwissenheit oder von der materiellen Energie, können wir diese beiden Dinge merken, dass unser Wissen ist bedeckt, wir sehen einfach nicht mehr so klar, was unsere Mission im Leben ist. Und die zweite Wirkung, die auftritt, ist, wir werden einfach weggebracht vom spirituellen Zentrum, weggebracht von Krishna, weiter und weiter und weiter und weiter. Nun, Lord Balaram, so sagten wir, genauso wie er den Dämon Denukasura, diesen Unwissensheitsdämon, getötet hat, so kann Lord Balaram auch, wenn man sich ernsthaft an ihn wendet, den Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft von uns nehmen, sodass wir mit großer Leichtigkeit und Unbeschwertheit in unserem spirituellen Leben vorangehen können. Ich glaube, jeder Mensch, ob das nun ein Geweihter Krishnas ist oder jemand, der überhaupt keine Verbindung mit dem Krishna-Bewusstsein hat und das auch nicht in den nächsten 1000 Jahren plant. Jeder Mensch kennt diese beiden Wirkungen, dass man plötzlich von einer Sekunde fast in den anderen bedeckt ist und nicht mehr sich so wohl fühlt. Kennt ihr das? Jeder kennt das, auch im Mantra-Leben kennt man das. Irgendwas ist geschehen und man weiß nicht genau, was geschehen ist. Aber man fühlt sich nicht mehr so wohl, man ist bedeckt. Und dann kommen sehr oft Wünsche auf oder eine Kraft, die Kraft des Begierdens eben, Leidenschaft, die einen dann wegzieht von dem und irgendwo hinbringt im Leben, sodass man manchmal nach 20 Jahren sich fragt, was habe ich da nur wieder getan? Was hat mich damals geritten? Das kennt man so richtig im Materialismus. Man sagt, was hat mich ganz einfach. Erst die Erscheinungsweise der Unwissenheit und dann die Erscheinungsweise der Leidenschaft. So, Balaram, wie gesagt, kann das beseitigen. Und ich möchte euch kurz sagen, wie. Lord Balaram, Erweiterung hier in dieser Welt, die für uns sehr wichtig ist, ist der spirituelle Meister. Der spirituelle Meister ist direkt mit Balaram verbunden. Bala heißt so viel wie Kraft, aber keine materielle Kraft. Keine materielle Kraft, sondern eine spirituelle Kraft. Ne? Eine spirituelle Kraft. Und diese spirituelle Kraft können wir bekommen, wenn wir verbunden sind mit unserem spirituellen Meister. Unser spiritueller Meister oder ein spiritueller Meister in der Tradition des Krishna-Bewusstseins befindet sich in einer sogenannten Parampara, Nachfolge, die bis zu Krishna geht. Und durch diese Parampara, Guru Parampara, wird das ewige transzendentale Wissen zusammen mit Unterweisung, wie man es ausführen kann, gegeben. Wenn jemand Kontakt aufnimmt mit einer solchen Schülernachfolge, durch Einweihung oder einfach nur durch Hören, ist es möglich, dass die Unwissenheit des materiellen Daseins beseitigt wird. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was, glaube ich, für diejenigen, die mechanisch interessiert sind, einfach zu verstehen ist. Wenn ihr euch einstöpselt in so eine Steckdose, die verbunden ist mit dem Elektrizitätswerk, ist es möglich, aus der Steckdose so viel Kraft zu kriegen, wie man braucht, um eine Getreidemaschine in Gang zu setzen, einen Tape-Recorder, eine Verstärkeranlage, ein Küchen, also alles Mögliche, alle möglichen Maschinen. So, unser spiritueller Meister, der richtig verbunden ist mit der Schülernachfolge, wenn es ein echter spiritueller Meister ist, kann, wenn wir uns mit ihm in Verbindung setzen, unglaublich viel spirituelle Kraft uns ergeben, indem er uns Wissen gibt und die Möglichkeit, dieses Wissen anzuwenden. In dieser, in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein und auch in der Welt besteht oft ein Missverständnis, was den Vorgang der Einweihung betrifft. Viele Menschen in der Welt und auch in der Welt des Krishna-Bewusstseins denken, Einweihung sei ein einmaliger Vorgang. Ich werde, bekomme einen neuen Namen, endlich, und so weiter, und bin auf diese Art und Weise auf eine spirituelle Person. Ich bekomme Wissen. Doch Sanatana Goswami erklärt, dass der Prozess der Diksha oder Einweihung nur vollkommen ist, wenn es ein kontinuierlich heißt fortwährend oder fortdauernder Prozess ist, wo man immer wieder aufs Neue spirituelles Wissen bekommt und dieses spirituelle Wissen immer wieder aufs Neue im Leben anwendet und zur Anwendung bringt. Ein spiritueller Meister, mit anderen Worten, kann uns nur dann Kraft geben, oder wir bekommen erst dann diese Kraft vom Balaram, die uns verhilft, die Erscheinungsweise der Unwissenheit und auch Leidenschaft zu überwinden. Wenn wir immer wieder aufs Neue mit ihm verbunden sind, Wissen annehmen und dieses Wissen in unserer täglichen Alltagstragödie, täglichen Alltagstheater, oder unser Alltagsleben, das ist das Wort, anwenden. Nicht? Wir müssen es schaffen, aus der Unwissenheit des materiellen Daseins herauszugehen, was leicht geht durch die Barmherzigkeit Balarams. So, heute werden wir alle kommen, aus den verschiedensten Bereichen, also sagen wir mal in verschiedenen Städten, die hier Heidelberg umgeben, sind die Devotees Krishnas gekommen. Und auch Gäste werden wohl noch eintreffen heute. Und wir werden alle Lord Balaram um seine Barmherzigkeit bitten. Wir werden ihm ein kühlendes Sommerbad geben, eine Abhishek. Man kann man sich eben an unserem Heidelberger Tempel, das wird immer so schön indische Atmosphäre, nicht? Also durch die, es ist so schön warm immer. Und ich glaube, dass Balaram ein Bad sehr schätzen würde. Wir werden alle daran teilnehmen, an diesem Bad, und wir sollten ganz ernsthaft bitten, Lord Balaram, bitte genau wie du den Denukasura, diesen unwissenden Osna oder Magarats, diesen unwissenden Esel, sagt man im gut Deutsch, nicht getötet hat. Bitte wisse, in meinem Herzen ist auch ein Esel, der sich da in seinem Kot wälzt. Nämlich die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die hier gegenwärtig ist. Maya! Die hat es erstmal bedeckt, sodass man nicht mehr Krishna sehen kann. Und die dann mit so vielen Wünschen, die eigentlich nicht für uns als Wörter im Fortschritt vorteilhaft sind, kommt und uns wegzieht. Wie diese Kraft auf dem Freudenrad, die alle durcheinander purzeln lässt. Wir sollten an diesem Tag mit ernsthaft unser Herz öffnen. Diejenigen, die mystisch von euch denken, macht mal das Herzchakra ein bisschen auf. Ich sage das für die Esoteriker, die vielleicht sich eingetroffen haben heute. Und schaut diese Badezeremonie an mit dem Hintergrund des Wissens, dass wir die Möglichkeit bekommen können, die Kraft zu bekommen von Krishna, des älteren Bruder, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Baladev, die uns segnen kann, die Unwissenheit und Leidenschaft des materiellen Daseins zu überwinden. Aber es ist ganz wichtig, wenn wir Balarams Barmherzigkeit haben wollen, wenn wir tatsächlich diese Unwissenheit und Leidenschaft, die uns bedeckt, wenn die tatsächlich weggehen soll, dann müssen wir eine ganz kleine Bemühung selber machen. Wir müssen die ernsthafte Bemühung unternehmen, an Lord Balaram zu wenden durch eine gute oder konzentrierte Ausübung unseres spirituellen Lebens. Hare Krishna, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ihr etwas mitnimmt aus der Vorlesung. Nicht nur den Schweiß und die Müdigkeit, die ich euch allen ansehe, während ihr langsam von dem Dampfkocher dieses Gebäudes, den Beton heizt sich so auf und wird so heiß geröstet werde. Also heute ist unsere Chance. Es ist sehr glücksverheißend, dass alle eingetroffen sind. Sind wir um 3 Uhr in der Lage anzufangen?
10 Minuten
noch? Vielleicht sollten wir jetzt beurlauben. Hier kommt unser Bhagavatara Prabhu, Pujari. Ja, das haben wir gestern in Golokadam beschrieben. Maya, die materielle Energie, bedeutet nicht nur Illusion, sagt Olli, sondern auch Barmherzigkeit. Ich möchte es nochmal für euch beiden wiederholen. Maya, die
Die materielle Energie, so sagte Olli, bedeutet nicht nur Illusion, sondern auch Barmherzigkeit. Wie ist das zu verstehen? Herzlich willkommen, bin gerade rechtzeitig eingetroffen, wir haben viel Platz. Nun, die materielle Energie wird am Anfang im spirituellen Leben als ein großes Hindernis gesehen. Aber wenn wir weiter Fortschritte machen können, können wir selbst durch uns, können wir durch diesen spirituellen Fortschritt sehen, dass selbst die materielle Energie oder die materielle Welt eine Manifestation der Barmherzigkeit Krishnas ist. Gestern haben wir ein Beispiel gegeben, um es zu verstehen. Wer von euch ist schon mal einen Berg hochgeklettert? Gut. War er hoch oder klein? So. Wenn man zuerst einen Berg, wenn man, stellt euch bitte folgendes Bild vor, ihr klettert den Berg hoch und seid zunächst einmal in einem kalten Regen. Und ihr müsst euch über alles zudecken. Es ist kalt und stampf, schlammig und so weiter. Dann geht ihr höher und findet euch wo wieder? In der Wolke. Ja. Da ist die Wolke da. Es ist neblig. Dann geht ihr weiter. Der Mist ist ein bisschen bedrohlich im Nebel, aber auch wieder sehr geheimnisvoll, weil man nicht sieht, nicht mal seine eigene Hand vor Augen hat. Dann geht man weiter, kommt über die Wolken und dann sieht man, dass kein Regen mehr existiert, auch nicht mehr diese feuchte Wolkenmatte allein umdeckt. Man sieht schließlich die Sonne und wenn man noch weiter geht, kommt man schließlich auf einen Berggipfel. Und hat von dort eine wunderschöne Übersicht über alles. Also das Gleiche, der gleiche Berg wird am Anfang als ein nieseliger und scheußlicher Problem wahrgenommen. Dann als eine nicht mehr so stark, schließlich sieht man die Sonne und schließlich ist man sogar glücklich auf dem Berg, weil man die völlige Übersicht dort oben in den Höhen hat. So wird auch Maya die materielle Energie zunächst einmal als ein Riesenhindernis wahrgenommen, als ein Ort von Unwissenheit und Leidenschaft, wo ich hin und her gebeutelt werde von meinen materiellen Wünschen und den verschiedenen Illusionen. Wenn ich weiterkomme, sozusagen wie in die Wolke, dann sehe ich, dass diese materielle Energie einfach die Schöpfungskraft Gottes ist. Prakriti in Sanskrit gesagt. Maya ist dann wie, ist dann Prakriti. Zuerst ist Maya Durga, dann ist Maya Prakriti, und dann gehe ich noch weiter, Olli, und dann sehe ich plötzlich, wie alles in dieser Welt von Krishna, sagen wir mal, von Krishna herbeigeführt wird, was mir geschieht. Dass nichts Zufall ist, hast du doch bestimmt schon erlebt, wie du mit deinem einen Unfall hattest, dann hatte ich mir dann geschrieben, ein Unfall, der dir zunächst einmal das Bewusstsein sogar geraubt hat, aber als du im Krankenhauswagen aufgewacht warst, wusstest du, das war Krishna, der mir gesagt hat, Schlischlau ist nicht das Höchste im Leben, nicht, oder was es gerade war, Rollschuh oder so, oder Skateboard oder Porsche fahren und so weiter. Nicht? Man merkt plötzlich dann, dass die gleiche Maya, die gleiche materielle Energie eigentlich die Barmherzigkeit ist, die einen näher zu Krishna bringt. So, es kommt ganz darauf an, auf welcher Stufe du bist oder sagen wir mal, welche philosophische Brille du aufsetzt, um Maya oder die materielle Energie zu analysieren. Du siehst sie zunächst einmal als Hindernis, dann später als die Kraft oder die Energie Gottes und dann später siehst du, dass sie also als die Schöpfungskraft wollte ich sagen, und dann siehst du sie als die direkte Energie Gottes, die in deinem Leben Eingriffe macht als Barmherzigkeit. Sehr oft ist es so im Leben von Devotees, von Krishna, dass sie, wenn sie ein bisschen weiter fortgeschritten sind, merken, wieso auch Leid einen Platz hatte
ihnen eine wichtige Lektion zu erteilen. Ist es nicht so? Man denkt dann, das ist Barmherzigkeit. Während vielleicht, als es unmittelbar zu, also aufgetreten war, man das als ein großes Hindernis, was zu bekämpfen galt, sah. Verstehst du nun? Das ist ein bisschen kompliziert. Also Maya, die materielle Energie, kann auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen werden und offenbart in einer anderen von ihren Aspekten. Sie ist vielschichtig, vielgesichtig, kommt auch in vielen Verteilungen. Auch ganz neu. Hast du einen Wunsch, aus Maya rauszukommen? Eigentlich schon, ne? Weil ich glaube, allen geht es von uns so. Wir wollen endlich dem täuschenden Vorhang dieser Energie Maya, ich weiß immer so, dass auch die müden Devotees mir folgen können. Wir wollen, dass der Vorhang wieder aufgeht, nicht wie hier auf unserem Altar. Es ist ein dicht gewebter Vorhang im Augenblick, aber bald wird er auch wieder aufgehen. Na, ich hatte, glaube ich, Heidrun, deinen Finger gesehen.
Wenn ich von den Dämonen hören kann, das sind ja erst 5000 Jahre her. Und, aber jetzt kann ich persönlich das nicht erleben, diese Dämonen.
Diese Dämonen.
Hat Krishna die alle gezwungen und getötet zu dem Zeitpunkt? Oder sind die noch da?
Wo sind die Dämonen, fragt Heidrun. Ja. In den Schriften heißt es, dass die Dämonen, die wirklich großen Dämonen, in vorangegangenen Zeitaltern auf einem anderen Planeten waren. Dann sind sie immer näher gekommen, erst auf unserem Planeten, wo sie ihr Land hatten, dann haben sie sich dort verbreitet und sind dann in die gleiche Familie gekommen, wo manchmal Menschen sind, die von, sagen wir mal, nicht von dieser Gesinnung. Es gibt keinen Gott, ich bin das wichtigste Geschöpf im Universum eigentlich, wenn es andere nur erkennen könnten, die also diese Asura-Bhava nennt man, diese Haltung von Dämonen haben. Und im Kali-Yuga sitzt sie mitten im Herzen, wird richtig gesagt, diese Stimmung richtig im Herzen. Wenn du Kontakt zu ihnen aufnehmen willst, brauchst du durch ein Tor hindurch zu gehen, Lust, Gier und Zorn. Wenn du da durchgehst, bist du sofort mit ihnen in Kontakt und merkst, wie du dich in ihr, merkst du, wie du dich sofort umwandelst und diese Eigenschaften auch aufnimmst. Das hast du schon mal gemerkt, wenn man in diese Dinge reinkommt. Krishna sagt dazu, es sind die drei Tore zur Hölle sozusagen, das heißt zu diesem. Nun, klar, wir sehen jetzt nicht mehr so einen tollen Dämon mit Hörnern und sollen wir nicht zu viel von ihnen sprechen, sonst kommen sie dann noch. Es sind in diesem Zeitalter sind sie sehr geschickt getarnt und haben. Es gibt aber doch einige, die sehr, sehr heavy sind. Gerade in der Großfinanz stecken Leute drin, die einen genau berechneten Plan haben, wie sie die Welt dirigieren und kontrollieren. Und da sind Dinge im Gange, die ich nicht erwähnen möchte. Die sind einfach, da müsste die Atma Tathagata fragen oder Raja Vidya, der über Hintertanen spricht, also Leute, die selbst die Politik noch steuern und die einen ganz systematischen Plan haben.
Auch
diese Dämonen in Tierkörpern alle getötet sind. Also so genau kenne ich mich nicht aus. Diese Dämonen sind, die haben Tierkörper angenommen. Das wird in der Gagasanghita sehr klar. Das waren richtig menschenähnliche Wesen, die sich aber umwandeln konnten. Nicht ähnlich so wie Yogis auch, die auch Formen annehmen konnten. Ob es jetzt noch solche starken Dämonen gibt, Also ich finde, was in dieser Zeit geschieht, zum Teil ganz schön heftig, ehrlich gesagt. So ein Hitler, der hat schon einige Kraft gehabt.
Oder die Krishna, die in anderen Augen, also mir fällt es einfach schwer, wenn ich das Krishna vertrete.
Und diese Tierdämonen, ja. Ja. Ob es die nun gibt, meinst du? Ja, also es steht im Krishna-Buch. Bei all diesen Dingen, ich weiß, wenn wir uns mit Krishna-Lila beschäftigen, wird zunächst einmal unsere Weltsicht enorm herausgefordert. Aber Heidrun, du musst dich dann einfach nur erinnern, deine Sicht ist sehr, sehr begrenzt. Und wenn eine Ameise zum Beispiel hier diese Hand, diesen Arm heraufgeht, dünkt sie sich im Dschungel zu sein. Das schwitzt nicht und die Bäume, die Haare sind für sie wichtige Bäume, die zu überwinden sind. Nicht? Und sie hat keinen Kontakt, sie sieht mich nicht, obwohl ich da bin. Wenn ein Ameisenfreund sagte, du, da sitzt ein Großer, der hat eine Blumengelanderung. und so weiter, dann wird das zunächst einmal dem Dienen völlig der Ameise völlig unverständlich sein. So ist unsere Wahrnehmung sehr, sehr begrenzt und eingeschränkt, wie die der Ameise, dass wir spirituelle Wirklichkeit nicht immer sehen können. Und auch Dämonen nicht immer sehen können. Gut, dass wir es nicht sehen. Prabhupada hat einmal ein Interview gegeben mit einem Interviewer, mit dem David Lawrence. Der hatte einen ähnlichen Zweifel wie du, also wie du ihn geäußert hast, oder eine ähnliche Frage, mit dieser, also Schwierigkeit, das zu verstehen. Und er sagte dann, diese Dämonologie, sollten wir sie wörtlich nehmen oder mehr als Analogie verstehen? Und Prabhupada sagt, es gibt selbst heutzutage noch Dämonen wie Putana. Selbst in diesem gegenwärtigen Augenblick. Und dann lacht David Lawrence, hallo? Und die springen dann plötzlich hinter einem Baum hervor. Wow, so ein Werwolf oder so. Und Prabhupada sagt dann, nun, es gibt auch so etwas wie einen bildhaften Gebrauch. Wie in Aesop's Fabeln, wo plötzlich ein Jackal auftritt, der zu einem Löwen spricht. So gibt es auch bei diesen Beschreibungen so etwas wie ein bildhaften Bedeutung. Also, ich habe ja eben auch, also ich habe das von Bhaktivinoda Thakur entnommen, wo wir dieses Krishna-Lila, wo der Esel getötet wird, ja, auch in gewisser Weise noch mit einer anderen Sicht gesehen haben. Wir haben den Esel als Erscheinungsweise der Unwissenheit ja gedeutet. Der Esel ist hier, also die Geschichte ist hier wie eine Analogie. Trotzdem, also heißt das nicht, dass das Krishna-Buch einfach nur eine tiefenpsychologische Erklärung ist, wo man die Dinge nicht so nicht so sehen soll, wie sie sind. Als Krishna Shiva gab es diese Dämonen tatsächlich in dieser Form. Aber da gibt es viele Dinge, Heidrun, die du noch nicht gesehen hast. Ein Devotee hat mir mal gesagt, dass er in Mayapur eine 20 Meter lange Schlange gesehen hat, die entweder drei Köpfe hatte oder fünf. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Die kam plötzlich aus dem Ganges da heraus. Es gibt so Bücher. Unser ehemaliger Tempelpräsident hat viele davon bestellt gehabt in Heidelberg, wo viele solche Wesen da, Bild hat, also wie Loch Ness und solche Geschichten, Nessie und so weiter, aber die gibt es da in Fotos. Aber lasst uns nicht zu sehr über die Dämonen sprechen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Atmosphäre. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt mit den Festigkeiten beginnen. Ist Vipula noch erreichbar? Rüdiger, willst du ihn vielleicht gerade noch holen? Den würde ich gerne am Anfang so ein bisschen noch singen. Und dann können wir die Abhishek machen. Oh ja, bei der Abhishek noch ganz wichtig zu sagen, wir werden jetzt eine traditionelle Badezeremonie ausüben, wo wir Lord Balaram mit verschiedenen glücksverheißenden Substanzen baden werden. Wir haben extra eine etwas dramatische kleine Kulisse heute noch dazu genommen, da wir hoffen, dass jeder, der kommt, erfahren wird, wie der Vorhang der Illusion bei ihm aufgeht und tatsächlich die Möglichkeit besteht, echten Tod einen Fortschritt zu machen. Ihr solltet am besten zuschauen bei der Zeremonie und ihr könnt ja dann auch teilnehmen, indem ihr das Muschelhorn nimmt und auch Lord Balaram badet. Wir singen den Hare Krishna Mantra die ganze Zeit über mit verschiedenen Devotis, die dort als Interpreten da sind. Nicht? Und ja, schaut einfach, macht mit. Kinder voll, die drücken Flexe. Ich würde sagen, wenn wir baden, wie war das am besten? Und wir können von beiden Seiten kommen. Nicht? So haben wir es, glaube ich, letztes Mal beim Kopuni gemacht, mit deiner Masse, ne? Waren von zwei Seiten, kam die Worte zur Bade. Gut. Ja, die Unwissenheit geht auf, das geht nicht ohne Grummeln und Grummeln. Lord Balaram ki jai, Sisi Joni Tai ki jai, Gopem Randi jai,